Es ist zu einer schönen Tradition geworden, dass ich mit Sergei Lochtruben einen Espresso trinke, zumindest also getrennt voneinander. Und deswegen freue ich mich auch heute wieder am Montagmorgen, dass Sergei Lochtruben in der Leitung ist. Schönen guten Morgen, Herr Lochtruben.
Guten Morgen.
Mhm. Wir haben uns über viele Dinge schon unterhalten und natürlich auch immer wieder über die Medien. Und wir müssen auch immer wieder über den Krieg reden. Und im Krieg stirbt ja als erstes die Wahrheit. Und dann ist mal die Frage, welche Sender man schaut. Sie haben ja das Privileg, dass Sie ab und zu mal auch russisches Fernsehen schauen können und das auch noch verstehen. Verstehen Sie, was dort gesagt wird?
Ich verstehe schon sehr wohl. Wir sind im Krieg und dann ist natürlich Propaganda das Ziel, aber auf beiden Seiten. Das ist ja interessant für jemand, der das ja nur von allen Seiten her kennt, einfach aufgrund der Geschichte. Ich schaue mir die deutschen Nachrichten an, dann schaue ich mir die russischen an und sehe plötzlich in den russischen den gleichen Bildern mit einem ganz anderen Text 100% das Gegenteil davon. Also es ist schon spannend. Insofern ist auch die Skepsis zu verstehen, wenn bei Umfragen in Deutschland 2/3 sagen, zurückhalten, keine direkte Einmischung. Wir wissen, Putin ist ein Aggressor, die Ukraine ist annektiert, das ist die grundsätzliche Geschichte und was er vorhat im Donetsk, wissen wir nicht. Aber, dass die Russen da, sage ich mal, richtige Kriegspropaganda betreiben und wir auf der anderen Seite auch uns mühen, die Leute nur einseitig zu informieren, das ist nicht zu übersehen. Ich nenne mal einfach, heute Morgen liefen also praktisch nur Bilder von zerstörten Städten, von Menschen, die umgebracht worden sind in Donetsk, von Opfern, die erzählen, dass die Nachbarn von einem Schrapnell getroffen worden sind, dass zum Teil Munition durch die Ukraine eingesetzt ist, die durch Konvention verboten ist. Also reine Berichterstattung, Opferpropaganda, das heißt Wirkung nach Russland hinein, seht der, was die Ukrainer machen, das sind doch alles Nazis und Faschisten. Und die gleichen Bilder laufen dann zum Teil bei uns ARD und ZDF, wo man sagt, na ja, das ist jetzt für Auseinandersetzung und die Separatisten haben da geschossen. Wobei die Separatisten bei den Russen natürlich nicht Separatisten heißen und nicht Terroristen, sondern das sind Mujahedin, sage ich mal auf gut Deutsch, das sind Befreiungskämpfer, wie es seinerzeit in den 70er Jahren beim Einmarsch der Russen in Afghanistan auf westlicher Seite war. Also das zeigt einfach, dass jeder versucht, dem anderen einzuschenken. Und vielleicht nur mal ein ganz kleines Beispiel. Uns hat ja mal ziemlich schockiert, die Berichterstattung, es waren ja auch Fernsehaufnahmen, wie so eine schwarze Truppe in einen Fernsehsender in Kiew eindringt, der pro-russisch war, mit Gewalt die Leute zwingt, das Programm einzustellen und alles, was dazugehört. Also für uns unvorstellbar, dass auf diese Art und Weise Medien behandelt werden und natürlich die Berichterstattung erschwert wird oder ganz beendet wird. Jetzt die Tage hat ein ukrainisches Gericht festgelegt, dass es nichts passiert. Was heißt, wegen Nichtigkeit ist das Verfahren gegen diese Leute eingestellt worden. Das spielt in Deutschland natürlich keine Rolle. Man sieht nirgendwo diese Nachricht. Das heißt, das passt nicht dazu, dass die Ukrainer gute sind und dass es unsere Partner sind. Das macht uns die Situation so schwer und ich verstehe Merkel sehr gut, dass sie weder auf die eine noch auf die andere Seite setzt, so richtig 100%.
Mhm. Also undurchschaubare Situation und Propaganda.
Na, undurchschaubar nicht. Wir wissen ja, wie gesagt, Aggressor auf der einen Seite, aber sei es mal, dass wir in unserer Berichterstattung auch so versuchen, die Guten gut sein zu lassen und nicht gleichzeitig mitteilen, dass sie natürlich auch schreckliche, Verbrechen begehen. Auch die ukrainische Armee, die ja in einem sehr desolaten Zustand ist. Sie müssen ja auch sehen, da ist ja auch zum Teil, sind da wirklich auch auf der ukrainischen Seite Legionäre im Spiel. Das heißt, ganze Bataillone bestehen ja nur aus irgendwelchen rechten Leuten, die da versuchen, wie es halt im Krieg immer ist, zu marodieren und mitzumachen. Also das, was wir da erleben, ist eine gefilterte Berichterstattung auf beiden Seiten, sehr einseitig. Und der Bürger tut gut daran, skeptisch zu sein, was ihm da eingeschenkt wird.
Mhm. Kann man die Berichterstattung auch mit der im Balkankrieg vergleichen? Denn da war es ja auch, die Serben waren die Bösen und die anderen waren die Opfer und da war es ja auch nicht so einfach.
Es ist sicherlich in der grundsätzlichen Entwicklung auch so gewesen. Srebrenica ist ja für uns ein Fanal gewesen, wo auch Europa vollkommen hilflos daneben gestanden hat. Und das zeigte ja auch, wie damals war ja die westliche Welt noch in Ordnung. Dann kamen die Amerikaner als Ordnungsmacht und haben mal draufgeklopft. Viele Menschen sind gestorben in dieser Situation, aber es ist befriedet worden. Ich würde sagen, das oberste Ziel ist hier natürlich auch, den Konflikt erstmal zu befrieden und hinterher in einem schmerzvollen Prozess das Ganze nach oben wieder zu bringen. Das wird in der Ukraine sehr schwer werden, wenn Sie sehen, der Präsident hat gestern bei dieser Parade, die ja etwas absurd war, genauso menschenverachtend war ja diese Vorführung von Gefangenen auf der anderen Seite. Das zeigt einfach, wie primitiv die noch alle arbeiten. Aber das sind alles Bilder, die für die Heimatfront sozusagen gedacht sind, die nicht für uns gedacht sind. Aber dieser Präsident sagt dann 2 Milliarden mehr für die Rüstung. Sicherlich, sie haben eine desolate Armee. Nur das Erste, was die Ukraine jetzt braucht, ist keine Aufrüstung. Das sind wir uns da einig. 2 Milliarden sind woanders im sozialen Bereich besser untergebracht. Und das sind dann unsere Freunde.
Frieden schaffen.
Und bezahlen tun Sie und ich das mit Steuergeldern, das wissen Sie schon. Ja, wenn der 2 Milliarden mehr der Rüstungsindustrie und den russischen Armee, der ukrainischen Armee verspricht. Da sind wir uns ja einig.
Frieden schaffen mit Waffen ist immer schwierig. Das heißt, jetzt gibt es ja die Diskussion, Waffen an die sogar an die PKK zu liefern, also nicht nur an die Kurden. Aber das hat man so stellenweise gehört. Es ist da sogar Abgeordnete gab, die gesagt, naja, warum nicht?
Ja, das ist ein bisschen absurd. Also auf der einen Seite ist die PKK eine politische Kraft, die hier ja verfolgt wird, als terroristisch eingestuft ist, auch international geächtet ist. Was sehr fragwürdig ist, natürlich auch mit Blick auf die Türkei und ihr Verhältnis zu den Kurden geschehen ist. Das heißt, da sind ja auch Kriegsverbrechen hinten in der fernen östlichen Türkei begangen worden. Und es ist natürlich, sagen wir, reine Augenwischerei, wenn die sagen, wir liefern ja nur an die guten Kurden und die anderen Kurden kriegen nichts. Das ist doch, sag ich mal, so naiv können wir beide ja nun nicht mehr sein und auch keiner unserer Zuhörer. Das heißt, wenn dort Waffen hingeliefert werden, das ist für Deutschland nicht gut. Da bin ich strikt dagegen. Das kann überhaupt, wenn überhaupt, nur eine europäische Lösung sein, dass wir gemeinsam etwas tun und Waffen liefern in eine Region, die vor Waffen strotzt und wo es so ist, dass die Waffen immer wieder auch die Besitzer wechseln, in welche Richtung auch immer. Da ist, sage ich mal, überhaupt nichts mit Waffen zu machen, sind wir uns einig, obwohl die Situation natürlich brenzlig ist und wir zusehen müssen, dass die Islamisten da nicht noch weiter um sich greifen.
Kommen wir mal zu dem Inlandsthema, obwohl das natürlich auch mit dem Ausland zu tun hat. Die Maut, das erklärte Ziel der CSU oder zumindest von Herrn Seehofer, ist sie jetzt beerdigt, begraben, die Maut? Jetzt gibt es ja selbst Widerstände in der CSU.
Ja, wir haben ja im Sommer mit 3 schweren Kriegen so eine Konzentration von solchen schweren Konflikten, habe ich eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren kaum erlebt. Das heißt, wir haben immer mal einen oder vielleicht einen zweiten, der aufflammte. Aber das an 3 Stellen so schwer und die Menschen so zu leiden haben, die Zivilbevölkerung, das ist schrecklich. Und in Deutschland ist es natürlich auch ein bisschen langweilig. So führt der Verkehrsminister Kriegsherr gegen seine, Autofahrer. Ich glaube, es ist ein großer Unsinn. Das erinnert alles an die Wegelagerei im Mittelalter. Der Weg in Europa muss genau in die andere Richtung sein. Wir müssen eigentlich Druck machen, dass die anderen ihre Mautstationen abbauen. Das ist etwas, was für den Bürger gut wäre und nicht umgedreht. Und insofern ist es gut, dass in der CDU inzwischen Widerstand ist gegen diesen Unsinn, speziell in den 2 großen Landesverbänden Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg. Das macht der CSU das Ganze zu schaffen, aber wir kennen ja die CSU, an so einer Stelle kann die auch Amok laufen und wir hören ja schon, dass der Seehofer sozusagen den Fortbestand der Regierung fast von so einem Thema abhängig macht. Das ist das Gleiche wie bei Putin, da geht es um Gesichtswahrung und man muss eine Lösung finden, dass diese Menschen da rauskommen und es kann passieren, dass die Lösung auf unsere beiden Kosten geführt wird.
Ich habe heute wieder interessiert Zeitung gelesen da musste ich entdecken, dass Herr Kretschmann, also der erste grüne Ministerpräsident in Baden-Württemberg, überhaupt in Deutschland, ein bisschen Werbung für die CDU macht und sich ja indirekt für Schwarz-Grün ausspricht und sagt, ich halte nichts von den Linken. Das ist überraschend oder überrascht Sie das nicht?
Nein, das überrascht mich nicht. Das macht er natürlich alles mit dem Hintergrund auf sein Baden-Württemberg, wo eine schwarz-grüne Koalition durchaus einen Sinn macht, weil einfach die Grünen dort sehr konservativ sind, die Grünen in Thüringen sind ganz anders. Das heißt, Kretschmann interessiert Thüringen nur einen feuchten Kehrich. Es ist ein taktisches Spiel und ein Angebot auch nach Berlin. Pass auf, im Ernstfall wäre ich ja in der Lage, mit dieser Frau Merkel durchaus was Vernünftiges zu machen. Das ist das, was da durchklingt. Auf der anderen Seite ist die Berichterstattung in Thüringen wirklich im Augenblick interessant. Zum Teil sehr skurril. Das ist ja der Versuch unternommen worden von einer größeren Zeitung, den Ramelow mit einer Schmähserie von Beiträgen, als merkwürdigen DKP-Anhänger oder was auch immer darzustellen. Eine völlig westliche Sicht, im Osten interessiert es keinen, weil man zur DKP auch keine richtige Beziehung hat. Die ist auch, wird auch von niemandem, sagen wir, richtig ernst genommen. Und auf der anderen Seite 4 Seiten zu einem Spitzenmann im Wahlkampf, wo es spitz auf Knopf steht, wer gewinnt, wer verliert. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Das ist ein Eingriff, also ein ziemlich direkter Eingriff in die freie Berichterstattung. Aber ich habe jetzt mal ein paar CDU-Leute gesprochen, die sind ja entsetzt über diese Serie, die haben das nicht als Ausschmiere verstanden, sondern umgedreht. Die werfen vor, die größten Zeitungen hier in Thüringen würden Wahlkampfunterstützung für Ramelow machen. Denn es ging ja gar nicht 4 Seiten mit schönen Bildern, das würde ja eindeutig Wahlkampfunterstützung sein. Da sieht man mal, wie schnell sie Journalisten, wenn sie die Landschaft nicht kennen, irren können und in die falsche Richtung der Schuss losgeht.
Ja, das ist aber, irgendjemand beschwert sich immer. Wenn sich alle beschweren, ist ja eigentlich alles in Ordnung.
Naja, ich würde mal sagen, so in Ordnung sieht das nicht. Ich vermute mal, da werden sich noch mal ein paar Universitäten, Institute mal beschäftigen mit so einer Wahlkampfberichterstattung. Was ist das Ziel? Wie funktioniert sowas? Und ich glaube, in einer freien Gesellschaft wie bei uns ist es vollkommen unsinnig, wenn Zeitungen in diese Richtung glauben, gehen zu können. Wir können ja, wenn wir zurückdenken, die Versuche der Bild-Zeitung, sag ich mal jetzt, Rot-Grün seinerzeit zu verhindern, Kohl zu unterstützen, das ist alles schiefgegangen. Zeitungen können einen Trend, der da ist, möglicherweise mit einer bestimmten Berichterstattung verstärken. Sie können ihn nicht kreieren und substanziell, wenn sie nichts haben, blamieren sie sich nur. Das ist der Fall, den wir vorliegen haben.
Dann wollen wir mal sehen, wie am 14. September das ausgeht, wer da wen beeinflusst hat.
Naja, für uns ist Sachsen erstmal auch mal wichtig.
Ja, stimmt.
Schauen wir mal, was da die AfD macht. Wir müssen ja mal sehen, in Thüringen, wenn die AfD reinkommt, das geht natürlich, sag ich mal, mit der CDU, das wird eine spannende Geschichte an dieser Stelle. Die ganze Mathematik gerät ja durcheinander. Ich hoffe ja, dass die Grünen in Thüringen stark genug sind, damit, sag ich mal, einfach, also die traditionellen Parteien, die für dieses Land im Augenblick wichtig sind, die auch im Bundestag sitzen, da vertreten sind. Aber das ist noch nicht raus und wir müssen sehen, was die NPD dort macht. Man kann ja nur hoffen, dass sie wirklich aus dem Parlament in Sachsen rausfliegt. Das wäre auch für uns hier ganz gut. Mhm.
Ein abschließenden Satz noch zu einer Riesenarbeit, die Parlamentarier geleistet haben. Der NSU-Untersuchungsausschuss hat den Abschlussbericht vorgelegt und das ist das erste Mal,
dass ein... Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe hier die örtliche Zeitung geschaut an dem Tag, wo das war. Da war kein Zeitung.
Also am Samstag, den 23. August, war eine intensive Berichterstattung.
Ja, das ist jetzt zwei Tage später. Das ist schon die Aktualität, jetzt, die wir heute anstreben. Wir sind eine Wochensendung, wir können uns das leisten, Herr Rose.
Naja, jedenfalls NSU-Untersuchungsausschuss und der hat ja nun zum ersten Mal als ein parlamentarisches Gremium bestätigt, dass also die Behörden nicht nur Fehler gemacht haben, sondern dass sie Mitschuld tragen und dass die Morde, die rassistischen Morde hätte verhindert werden. Das sagt es erstmals ein parlamentarisches Gremium parteiübergreifend. Das ist schon eine ziemlich harte Sache.
Richtig. Es ist eine harte Sache, es ist eine richtige Sache, aber sie ist nicht konsequent zu Ende gedacht, weil natürlich in einer politischen, Kommission ja die Frage nach der politischen Verantwortung gestellt werden muss. Es sind dann nicht nur zwei Polizisten an einer Garage schiefgelaufen und haben jemanden freigelassen. Die ganze Kette, die dahinter hängt, geht ja in die Politik hinein. Wir haben ein halbes Dutzend Innenminister damals gehabt. Ich bin ja selbst in diesen Ausschüssen zum Teil gewesen und habe mir angehört, was die erzählen. Die haben alle Amnesie, das heißt, die haben vergessen, was damals war. Sie können sich an nichts mehr erinnern und das, was ich da gehört habe, lässt mich ja vermuten, von wem sind wir da regiert worden. Die Leute können ja das Einfachste nicht mehr. Das heißt also, die politische Verantwortung wird nicht gefragt und das hängt natürlich damit zusammen, dass in der Koalition, die im Augenblick regiert, kein Interesse besteht an dieser Art von Aufklärung, weil man damals gemeinsam an der Regierung war.
Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche und nächste Woche wird es spannend, wie eigentlich jede Woche ist immer was Spannendes, kurz nach 9 und natürlich auch im Netz nachzuhören unter radiofrei.de.
Ja, ich bin gespannt, was wir über Sachsen zu sagen haben. Alles klar.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.